Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Wir haben heute ein bedeutendes Datum, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen vielleicht, dass es in Erfurt eine Kirche gibt, die an die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges erinnert. Das ist die Barfüßerkirche. Und rund um die Barfüßerkirche ist immer viel los und es gibt einen Initiativkreis, der sich als Arbeitsgruppe Barfüßerkirche organisiert hat und aus diesem Initiativkreis habe ich heute zu Gast Herrn Carsten Horn. Herzlich willkommen, Herr Horn.
Guten Tag.
Schön, dass es geklappt hat heute mit Ihrer Anwesenheit und wir wollen also diese Stunde nutzen und ganz viel über den Initiativkreis und über die Barfüßerkirche uns verständigen und die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen neugierig machen auf das, was in der Kirche noch zu sehen ist oder demnächst zu sehen ist und welche Veranstaltungen demnächst hier in der Barfüßerkirche erlebbar sind. Herr Horn, seit wann gibt es diese Arbeitsgruppe Barfüßerkirche?
Die Arbeitsgruppe Barfüßerkirche hat sich 2008 gegründet, damals noch unter dem Dach des Fördervereins Freunde des Angermuseums, also dem großen Verein, der das Angermuseum fördert, zu dem ja auch die Barfüßerkirche als Nebeneinrichtung gehört. Vor fast 6 Jahren haben wir uns dann als Initiativkreis Barfüßerkirche aus diesem großen Verein ausgegründet, weil sich zeigte, dass die Ausrichtungen, die in der Barfüßerkirche mehr in Richtung Denkmalpflege gehen, sich doch sehr unterscheiden von den Ausrichtungen des Fördervereins für das Angermuseum, der vorwiegend zur Förderung der Kunst da ist.
In den Dokumenten oder auf der Internetseite des Initiativkreises ist zu sehen oder zu lesen, dass ein Ziel des Initiativkreises ist, die Barfüßerkirche stärker im Bewusstsein der Erfurter zu verankern. Welche Anzeichen gab es denn, dass die Barfüßerkirche vielleicht aus dem Bewusstsein der Erfurter verschwindet?
Nun, die Barfüßerkirche ist seit 71 Jahren eine Ruine. Dieser Zustand der Ruine, der hat sich im Verlauf der Zeit dazu entwickelt, dass man die Ruine als solche angenommen hat, dass man sie, ja, man kann sagen, romantisch verklärte und nicht mehr mit den Ursprüngen dieses Gebäudes in Verbindung brachte. Seit über einem Jahrzehnt findet in der Barfüßerkirche das Sommertheater statt, veranstaltet von der Initiative Neues Schauspiel in Erfurt. Das ist sehr schön, aber das ist nur ein Aspekt, der mit diesem Gebäude verknüpft werden kann. Und aus diesem Dornröschenschlaf wollten wir die Barfüßerkirche wieder erwecken.
Sind diese Theateraufführungen dem Initiativkreis jetzt angemessen als Belebung dieser Ruine?
Es ist ein Aspekt der Belebung dieser Ruine, aber da gehört unserer Meinung nach noch viel mehr dazu. Nämlich das Wissen um die Vergangenheit, um die Bedeutung, die die Franziskaner als Bettelorden in der mittelalterlichen Stadt hatten. Sie hatten eine große Initiative für die Gründung der Erfurter Universität, deren Professoren durchaus aus der hohen Schule der Franziskaner gekommen waren. Und sie haben im Stadtbild eine wichtige Funktion ausgeübt, nämlich sozialen Frieden zu stiften, sich um die Armen zu kümmern. Etwas, was in den entstehenden mittelalterlichen Städten noch nicht selbstverständlich war.
Standen Sie da im Gegensatz zu anderen Klöstern, die hier in Erfurt existierten, beziehungsweise danach gegründet wurden? Oder wie haben die zusammen harmoniert?
Im Gegensatz keineswegs. Sie haben sich ergänzt. Zum einen gibt es die alten Mönchsorden, die Benediktiner, die Augustiner-Chorherren, die nach den Regeln des heiligen Benedikt lebten, abgeschlossen von der Welt, ortsgebunden. Im 13. Jahrhundert entwickelten sich die Bettelorden als Mendikanten, als Orden, die nicht mehr ortsgebunden waren, die in die Städte hineingegangen sind, nicht mehr in abgelegenen Orten ihre Klöster, ihre abgeschlossenen Gebiete gebildet haben, sondern in die Welt gingen. Dazu gehören nicht nur die Franziskaner, auch die Dominikaner, die wenige Jahre nach den Franziskanern nach Erfurt kamen, und die Augustiner Eremiten. Sie alle beleben das Stadtbild.
Und diese Franziskaner, auf die geht auch zurück die Kirchengründung der Barfüßerkirche. Warum jetzt der Name Barfüßerkirche und nicht Franziskanerkirche?
Nun, die Franziskaner haben sich gegründet in Italien, in Assisi, und demonstrierten Armut in ihrer Kleidung und auch in ihrem Schuhwerk. Sie liefen barfuß. Diese Bezeichnung Barfüßer mag zunächst einmal etwas abfällig gewesen sein gegenüber diesen armen Brüdern, die in den Städten auftauchten, wurde aber sicherlich bald zu einer liebevollen Bezeichnung für die Brüder.
Zur Armut muss man natürlich jetzt auch verstehen, dass diese Barfüßerkirche ja im Mittelalter ein markanter Punkt, eine der größten Kirchen in der Stadt Erfurt war. Wie passt das zusammen, Armut und größere Kirche?
Ja, das ist der Lauf der Zeit. Die Ideale, die Franz von Assisi aufgestellt hat, mochten für eine kleine Gruppe von Menschen Gültigkeit haben. Innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahrzehnte, explodierte gewissermaßen diese Idee. Es entstanden überall in Europa neue Kongregationen, die gewissen Regularien unterworfen werden mussten. Und so ist das ursprüngliche Armutsgelübde des Franz von Assisi relativ schnell aufgeweicht worden, führte dann auch zu einer Spaltung des Ordens in eine Gruppe, die die Regel des heiligen Franziskus aufs Genaueste beobachtete, deshalb Observanten genannt, und die Konventualen, die, ja, sagen wir, das mit der Armut nicht ganz so genau genommen haben. Und dann kommt etwas anderes dazu: die Bettelorden erreichten in den Städten einen ungeheuren Zulauf. Die neu entstandenen Handwerksinnungen erkoren sich Bettelordenskirchen als Zunftkirchen aus. Das führte auch dazu, dass namhafte Stiftungen an die Kirchen gegeben wurden, die dann zu ihrer reichen Ausstattung geführt haben.
Und zur Ausstattung, Herr Horn, kommen wir nach der nächsten Musik nochmal, denn dann werden wir ein bisschen vorstellen, was in der Barfüßerkirche zu sehen ist oder was noch an Objekten übrig ist. Herr Horn, sagen Sie uns einfach, die Barfüßerkirche, sie steht nur noch im Chor, das große Kirchenschiff ist nur noch als Ruine vorhanden. Da gab es aber, oder vielleicht schildern Sie erstmal den Bau, wie er im Mittelalter zu sehen war.
1224, also vor fast 800 Jahren, kamen die ersten 7 Brüder aus Mainz nach Erfurt. Mit dem Ziel, auch in Erfurt eine Franziskanergemeinschaft zu gründen. Sie wurden zunächst vor den Toren der Stadt gelassen. Beim Leprosenpriester durften sie Quartier nehmen. Aber schon wenige Jahre später wurde ihnen ein Gelände gestiftet am Ufer der Gera, dort, wo heute noch die Barfüßerkirche steht. Und sie begannen ja um 1231 mit dem Bau erster Klostergebäude. Und sicherlich sehr bald auch mit einer Kirche, die spätestens 1256 fertiggestellt gewesen sein muss, denn in diesem Jahr starb der Erzbischof Gerhard von Mainz, seines Zeichens auch ein Franziskaner, der in Erfurt in dieser Barfüßerkirche begraben wurde. Ein Stadtbrand 1291 zerstörte Klostergebäude und Kirche sicherlich teilweise, so dass man mit dem Neubau eines gotischen Chores begann, der 1316 geweiht wurde. 1316. Wir schreiben nächstes Jahr das Jahr 2016, also wir haben im nächsten Jahr ein schönes Jubiläum, den 700. Jahrestag der Chorweihe, des Chores, der heute noch steht.
Also da gibt es dann sicherlich einige Höhepunkte. Und die Kirche ist also eine dreischiffige Pfeilerbasilika gewesen. So ist es in den Büchern nachzulesen.
Genau, mit einem in 12 Zehnteln geschlossenen Chor, dessen 3 Ostfenster heute mit den ältesten Glasmalereien der Stadt Erfurt ausgestattet ist, die ja um die Mitte des 13. Jahrhunderts für diese Barfüßerkirche geschaffen worden waren. Mit einer der ältesten Darstellungen der Franziskuslegende nördlich der Alpen. Also ein absolutes Highlight in dieser Glasmalerei, denken wir an den Dom, an die Augustinerkirche, doch so reichen Stadt Erfurt.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Wir haben hier im Stadtgespräch Carsten Horn zu Gast, der vom Initiativkreis Barfüßerkirche hier informiert über die Aktionen in der Barfüßerkirche und über die Geschichte. Herr Horn, Sie haben vorhin gesagt, als Sie in der Einführung, dass die Barfüßerkirche eigentlich 2-mal zerstört worden ist. Auf die eine vor 71 Jahren kommen wir dann nochmal zu sprechen. Was war denn die andere Zerstörung?
Die andere Zerstörung der Barfüßerkirche ereignete sich 1838, also mitten im 19. Jahrhundert. Zurückzuführen ist sie letzten Endes sicherlich auf Bauarbeiten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, um die verbaute Situation mit unzähligen Emporen, mit einer Orgel, die nicht mehr recht funktionstüchtig war, wieder zu entwickeln. Dabei riss man den Teile des Kreuzganges ab und auch den Lettner, der sich im östlichen Joch des Langhauses befand. Und damit griff man in das statische System ein, sodass Risse im Gewölbe und in den Pfeilern zu sehen waren. Zu Weihnachten 1837 musste der Gottesdienst eingestellt werden, weil aus den Pfeilern doch größere Brocken rieselten. Eine Kommission der preußischen Bauverwaltung wurde bestellt, die am 18. Januar 1838 die Schäden begutachten sollte und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vorschlagen sollte. Am Nachmittag dieses 8. Januar, als die Kommission gerade in der Kirche war, gab es einen Aufschrei, so berichtet die Chronik eines Bauarbeiters, der schrie, rette sich, wer kann. Und in diesem Moment stürzten 2 Gewölbe und 2 Pfeiler dieser Kirche ein. Wunderbarerweise haben sich alle in der Kirche befindlichen Personen damals retten können, sodass kein Mensch zu Schaden kam. Aber es war zum ersten Mal eine Ruine.
Wie viel ist da von der Kirche zerstört worden?
Es waren die 2 nordöstlichen Pfeiler des Langhauses mit den darüber befindlichen Gewölben, Teilen des nördlichen Seitenschiffes, also ungefähr 1/3 des umbauten Raumes dürfte davon betroffen gewesen sein.
Das heißt, die Kirche war dann nicht mehr brauchbar?
Die Kirche war nicht mehr funktionstüchtig. Die Gemeinde war ja zunächst entsetzt, allerdings dann von dem Wunsch beseelt, ihr Gotteshaus wieder neu zu errichten.
Und das ist gelungen?
Das ist gelungen, allerdings nicht mit den Mitteln der Gemeinde allein. Hineinspielt die damals im Entstehen befindliche preußische Denkmalpflege. Letzten Endes ist es aber dem preußischen Königshaus zu verdanken, dass ein Großteil dieses Wiederaufbaus hat finanziert werden können. Mit einem gewissen Wermutstropfen für die Gemeinde, denn Preußen benötigte in Erfurt eine Garnisonskirche. Und nur unter der Maßgabe, dass die Barfüßerkirche dann als Garnisonskirche genutzt werden darf, ist dieses preußische Geld nach Erfurt geflossen. Die Gemeinde hat sich lange dagegen gewehrt, hat die Verhandlungen verschleppt, aber am Ende konnte sie nichts dagegen tun.
Ja, und war denn die Gemeinde so groß, dass sie die Kirche zu den Gottesdiensten auch füllen konnte, ohne dass man die Garnison gebraucht hätte?
Das ist ja im 19. Jahrhundert noch ganz anders gewesen als jetzt im 21. Jahrhundert. Die Barfüßergemeinde war eine der größten evangelischen Innenstadtgemeinden in Erfurt. Mhm. Und das Langhaus ist sicherlich spielend voll geworden zu den Gottesdiensten.
Mhm. Und die Nutzung durch die als Garnisonkirche, sind da irgendwelche Aktionen bekannt? Das heißt also, oder ich könnte mir vorstellen, da sind alle Soldatenvereidigungen oder solche Dinge vorgenommen worden.
Ja, die Soldatenvereidigungen, die Verabschiedung von Soldaten in den Krieg bis 1944. Es gibt eine Fotografie aus dem Jahr 1944, aus dem Sommer, wo Wehrmachtssoldaten aus der Barfüßerkirche herausmarschieren, um an die Front geschickt zu werden.
Und das war also das, was der Gemeinde wahrscheinlich nicht so behagte von Anfang an?
Das hat der Gemeinde sicherlich nicht behagt, aber sie hat sich auch nicht dagegen zu wehren vermocht.
So, und dann kam es zu der zweiten Zerstörung, die nehmen wir uns dann vor nach der nächsten Musik. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen wollen, dann können Sie das auch gern tun. 737 und 4x8.
Come.
Radio frei Stadtgespräch.
Gespräch hier auf Radio Frei heute zum Thema Barfüßerkirche, die vor 71 Jahren zerstört worden ist, zum zweiten Mal zerstört worden ist. Und Carsten Horn vom Initiativkreis Barfüßerkirche ist im Studio und wird uns jetzt erzählen, wie war das mit der zweiten Zerstörung?
Ende November 1944, am 25. und 26. November war das Bombardement auf das Kaufhaus Reibstein an der Schlosserbrücke. Einen Tag später, in der Nacht zum 27. November 1944, morgens um eins kreisten drei Moskitobomber über Erfurt, deren einer seine todbringende Last über der Barfüßerstraße ablud. Eine 1,8 Tonnen Luftmine, die in etwa 5 Meter über der Erde explodierte und nicht nur die Barfüßerkirche zum Einsturz brachte, sondern auch die auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Wohngebäude. Das Pfarrhaus wurde beschädigt. Insgesamt sind bei den Angriffen vom 25. bis zum 27. November in Erfurt über 200 Menschenleben zu beklagen. Zahlreiche Menschen wurden obdachlos. Unermessliches Leid kam über die Bevölkerung.
Und man munkelt ja, dass also dieser Bombenabwurf gezielt getan wurde, um diese Garnisonskirche zu treffen.
Das ist durchaus denkbar. Wie gesagt, es war eine mondklare Nacht. Der Pilot hat sicherlich sehr genau gewusst, an welcher Stelle er seine Last abwirft. Aber nachgewiesen ist das nicht. Man kann es nur vermuten.
Ja, also und damit war also die Kirche quasi zum zweiten Mal zerstört. Vor allem das Langhaus, die dreischiffige Basilika existierte dann nicht mehr oder nur noch als Ruine stehen geblieben, ist wie durch ein Wunder nur der hohe Chor.
Ja, das hängt sicherlich mit der Ballistik zusammen und der Sprengkraft dieser Bombe. Es war der westliche Teil des Langhauses zerstört. Zwei Pfeiler, die östlichen beiden Pfeiler des Langhauses standen noch im November 1944. Anfang Dezember stürzte einer dieser Pfeiler ein und den anderen Pfeiler musste man dann niederlegen, damit er nicht auch noch von allein zusammenfällt.
Und Sie erwähnten vorhin die Kunst oder dass zu den Kunstschätzen auch die Fenster gehören. Waren die zur Zeit des Bombardements in der Kirche oder waren die ausgelagert?
Nein, in den Jahren ab 1942 gab es ein Programm zur Rettung von Kunstschätzen. Man hat die Kirchenfenster ausgebaut und unter dem Dom in Kisten gelagert. Man hat allerdings nicht alle Glasfenster ausgebaut. Die Fenster in den Maßwerken ganz oben sind drin geblieben und die sind komplett zerstört worden. Leider sind sie vorher nur unzureichend dokumentiert gewesen, sodass wir nicht einmal genau wissen, wie sie ausgesehen haben.
Also übrig geblieben sind nur die unter dem Dom eingelagerten Fenster im Originalzustand demzufolge.
Übrig geblieben sind die 35 Felder, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt sind, eben mit der Legende des heiligen Franziskus, mit dem Passionsfenster und einer Darstellung der Wurzeljesse.
Welche anderen Kunstschätze gab es sonst noch in der Kirche?
Es gibt die beiden Altäre, der Hochaltar, der erst im 16. Jahrhundert aus der im Zuge der Reformation aufgegebenen Bartholomäuskirche in die Barfüßerkirche kam, und den Färberaltar, um 1420 entstanden, eine Stiftung der Färberinnung, die sich in besonderer Weise für die Barfüßerkirche verdient gemacht hatte. Es gibt eine ganze Reihe von Grabdenkmälern und Epitaphien, die zum größten Teil in der Kirche verblieben waren. Und von denen wir in einem unserer Außenlager ja Riesenpuzzlespiele haben. Insgesamt 71 Epitaphien sind jetzt wieder namhaft gemacht, dank der Masterarbeit eines Studenten an der Erfurter Fachhochschule, der die Teile sortiert und zusammengefügt hat.
Ja, und nun sieht man ja, wenn man an der Barfüßerkirche vorbeigeht, immer mal wieder Bauarbeiten. Man sieht immer mal wieder einen Bagger stehen und man sieht auch, dass da auch alte Fundamente mitten so auf der Baustelle zu sehen sind. Vermutlich also, glaube ich, alte Pfeilerreste aus diesem Langhaus.
Na, das, was immer zu sehen ist, sind die Backsteinpfeilerstümpfe der südöstlichen Pfeiler. Offenbar ist der erste Bau dieses Langhauses aus Ziegelsteinen, aus glasierten Ziegelsteinen erbaut worden. Einer Technik, die es um die Mitte des 13. Jahrhunderts hier in der Gegend eigentlich nicht gibt. Wir kennen die norddeutsche Backsteingotik. Aber in Mitteldeutschland waren Ziegel eigentlich nur zur Dachdeckung bekannt. Wir vermuten, dass die Backsteintechnologie von Laienbrüdern aus Italien mitgebracht worden ist. Interessant ist, dass nur die drei östlichen Joche aus Ziegeln erbaut sind, die drei westlichen Joche aus Sandstein, allerdings im absolut gleichen Grundriss dieser Ziegelpfeiler, sodass man annehmen kann, dass nach einer Bauunterbrechung dem Verlust der Ziegelbrennerei dann in der ortsüblichen Technologie weitergebaut worden ist.
Aber nun ist die irgendwann die Entscheidung gefallen, hier in der Stadt die Kirche als Ruine so stehen zu lassen, beziehungsweise den Chor so weit zu stabilisieren, dass er zumindest auch für religiöse Zwecke noch nutzbar ist.
Ja, die Gemeinde war natürlich nach der Zerstörung 1944 von dem Gedanken beseelt, auch ihre Kirche zum zweiten Male wieder aufzubauen. Allerdings hatten sie genügend andere Probleme. Das Pfarrhaus war zerstört, viele Gemeindemitglieder waren obdachlos, die mussten versorgt werden. In den 50er Jahren schloss man den Chor, den Chorbogen mit einer großen Wand, um wenigstens den Chor wieder für Gottesdienste nutzen zu können. Die Gemeinde wurde immer kleiner und letzten Endes hatte sie nicht mehr die Kraft und die Mittel, um dieser Bauaufgabe gerecht zu werden.
Und die Entscheidung, den Chor jetzt so zu erhalten, die wird also auch weiter gepflegt. Also da kommt jetzt nichts dazu, da wird also nichts angebaut oder erneuert.
Ja, wir sind als Initiativkreis doch auch beseelt von dem Gedanken, die Kubatur dieses Bauwerks wiederherstellen zu wollen. Allerdings sind wir natürlich auch von Wünschen und Möglichkeiten geprägt. Man kann nicht alles sofort und gleich wollen. Seit 2007 hat die Barfüßerkirche den Status eines national bedeutenden Denkmals. Das heißt also, dass die Ruine in den letzten 7-8 Jahren gepflegt wurde, saniert wurde, sodass die Standfestigkeit dessen, was noch da ist, gewährleistet ist, auch für die nächsten 50 Jahre. Und in den nächsten 50 Jahren geht es vielleicht weiter.
Das wollen wir hoffen und wir werden natürlich nachher noch einige Traditionen, die es an der Kirche gibt, ein bisschen näher beleuchten. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, können Sie gerne hier anrufen, 737 und 4x8. Wir machen hier weiter im Stadtgespräch mit der Geschichte der Barfüßerkirche. Herr Horn, wir haben vorhin die Zerstörung kurz erläutert, wie die zustande gekommen sind. Es gibt aber einige Traditionen, es gibt einige Erinnerungen an das Wirken der Kirche. Unter anderem hat Martin Luther dort gepredigt. Das ist also verbürgt und wahrscheinlich gibt es auch diese Predigt noch.
Die Predigt gibt es in einer Nachschrift, zum Teil in Latein, mit ein paar deutschen Kommentaren. Sie ist gehalten worden am 11. Oktober 1529. 480 Jahre danach hat damals noch die Arbeitsgruppe Barfüßerkirche im Förderverein des Angermuseums eine Wiederauflage dieser Predigt initiiert in einem Brückengottesdienst mit der Predigergemeinde. Wurden Teile dieser Predigt noch einmal gehalten und in die moderne Zeit hinübergeholt. Es war eine sehr bewegende Veranstaltung. Die Lutherpredigt im Oktober 1529 ist die einzige direkte Verbindung, die die Barfüßerkirche mit der Person Luthers hat. 1525 allerdings lieferten die Brüder den Kirchenschlüssel bereits an die Lutheraner aus. Der ehemalige Franziskaner Egidius Mechler wurde erster evangelischer Pfarrer dieser Barfüßergemeinde. Und in Erfurt war es anders, während in Mühlhausen die Bettelmönche aus dem Kloster vertrieben worden sind, hat man sich in Erfurt arrangiert. Die Mönche durften im Kloster leben bleiben, während die Gemeinde, die evangelische Gemeinde, die Kirche genutzt hat. So blieb es bis 1594 der letzte Franziskaner in Erfurt, Jakob Schilling mit Namen, in hohem Alter gestorben ist. Und erst nach seinem Tod, ab 1596, hat die evangelische Gemeinde den Kirchenraum nach ihren Wünschen umgestaltet.
Also das ist eine Besonderheit, dass also die Mönche, die Franziskanermönche hier offensichtlich so einen Stand in der Bevölkerung hatten, dass sie nicht verjagt wurden.
Ja, genau.
Das ist auch. Dann müssen sie natürlich bei der Bevölkerung auch einiges hinterlassen haben oder gewirkt haben, dass ein solcher Eindruck entsteht. Ne?
Das ist sicherlich richtig.
Herr Horn, nun ist diese Lutherpredigt eine der Traditionen. Es gibt aber noch andere Traditionen, die im Initiativkreis auch ganz hoch gehalten werden. Zum Beispiel gibt es ja eine Plastik an der Außenmauer der Kirche, die also auch für jeden sichtbar ist und die auch, glaube ich, von vielen Stadtführern erwähnt wird bei den Rundgängen. Das ist der Totentanz.
Ja, die Barfüßerkirche ist nicht nur mit den großen Linien der Kunstgeschichte verbunden, sondern auch mit vielen Einzelpersönlichkeiten. Der Initiativkreis hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Einzelschicksale jeweils auch aus dem Dunkel der Vergangenheit zu heben. Und so kamen wir auf den Erfurter Bildhauer Hans Walter, der ja im Stadtbild von Erfurt durchaus gegenwärtig ist, in der Augustinerstraße am Sparkassengebäude, am Anger und am Fischmarkt sind Steinskulpturen von ihm zu sehen, die er in den 20er Jahren geschaffen hat. Hans Walter hat beide Weltkriege aktiv mitmachen müssen und als er 1946 aus der Kriegsgefangenschaft wieder in seine Heimatstadt kam und die Zerstörung gesehen hat, die Zerstörung auch seiner ja offenbar ihm sehr lieben Barfüßerkirche, hat er ein ganz altes Motiv genommen, das Motiv des Totentanzes, und hat sechs Gipsmodelle für einen Bronzeguss geschaffen, die diesen Totentanz, die ja Darstellung der Vergänglichkeit der Welt thematisieren. Eine dieser Gipsmodelle stellt die Zerstörung der Barfüßerkirche dar mit dem tanzenden Tod und den Todesvögeln, die über der Barfüßerkirche schweben, die ja so eine gewisse Assoziation auch zu Bombenflugzeugen zulassen. Dieses Relief galt lange Zeit als verschollen. durch einen glücklichen Zufall ist dieses Gipsmodell dem Initiativkreis Barfüßerkirche geschenkt worden. Und der Initiativkreis hat dann gesagt, das ist vor vielen Jahren geschaffen worden, um ein Bronzerelief daraus zu gießen. Lasst uns doch den Wunsch von Hans Walter Wirklichkeit werden. Ihm war es damals in diesen unsicheren Zeiten nicht vergönnt. Wir rufen auf zu einer Spendenaktion, um aus dem Modell einen Bronzeguss machen zu lassen. Die Reaktion war überwältigend. Zum 50. Todestag von Hans Walter am 4. November 2011 haben wir den Spendenaufruf veröffentlicht und bereits im März des darauffolgenden Jahres waren 2/3 der notwendigen Summe zusammen, sodass wir sagen können, ja, wir schaffen es, wir können dieses Kunstwerk in Bronze gießen lassen.
Also haben die Franziskaner diese Plastik bei den Bürgern doch auch einiges wachgerufen und ihre Beteiligung, ihre Bereitschaft, da Geld zu spenden, gefördert?
Ja, da fühlen wir uns ganz in der Tradition der Bettelmönche.
Mhm, klar.
Und wie man sieht, mit Erfolg. Seit dem 26. November 2012, also zum damaligen Gedenken an die Zerstörung, befindet es sich an der Außenmauer der Barfüßerkirche.
Herr Horn, heute ist der 26. November. Was passiert heute?
Heute Abend haben wir, wie jedes Jahr seit unserem Bestehen, eingeladen zu einer Andacht, zu einer halben Stunde des Innehaltens, des Gedenkens an die Zerstörung, natürlich nicht nur an die Zerstörung dieses Kunstwerkes, das als Wunde in dieser Stadt noch zu sehen ist, sondern vor allen Dingen, um daran zu erinnern, dass menschliches Leid mit diesem kulturellen Leid verbunden ist. Und in diesem Jahr ist das ja ganz aktuell. Noch immer und immer wieder wird Weltkulturerbe zerstört. Noch immer und immer wieder werden Menschen getötet, gedemütigt, vertrieben, wenn auch nicht mehr direkt vor unserer Haustür. Aber wir haben nur diese eine Welt.
Sagt Carsten Horn vom Initiativkreis Barfüßerkirche. Wir machen jetzt weiter mit Musik und werden dann noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die in der Barfüßerkirche demnächst stattfindet. Gespräch hier auf Radio Frei und Thema ist die Barfüßerkirche. Herr Carsten Horn ist Gast im Studio. Herr Horn, in der nächsten Woche gibt es in der Barfüßerkirche ein großes Ereignis, einen Adventsmarkt, nachhaltig und fair. Was können Sie dazu sagen? Was kann der Besucher, was können die Erfurterinnen und Erfurter dort erwarten?
Ja, die Stadt Erfurt möchte ja Fairtrade Town werden. Und in diesem Zusammenhang organisiert sie mit sehr vielen Initiativen und freien Partnern diesen fairen Adventsmarkt um die Barfüßerkirche herum. Der Initiativkreis Barfüßerkirche ist natürlich mit im Boot. Und als ich die Idee das erste Mal hörte, so etwas zu machen, war ich Feuer und Flamme. Die Vereinsmitglieder selbstverständlich auch, denn das ist genau das Thema, das mit Franz von Assisi zusammenhängt. Bewahrung der Schöpfung, Bewahrung dieser einen Welt. Und wir haben zusammen mit den Partnern ein, hoffe ich, interessantes Programm im Chor der Barfüßerkirche zusammengestellt, beginnend mit einer Diskussion zur Bewahrung der Schöpfung, mit Auszeichnungen für Fairtrade-Initiativen, natürlich auch mit einem kulturellen Aspekt. Es gibt Lieder, Gesang und Musik. Also all das, was letzten Endes die Lebensfreude des Ordensgründers Franz von Assisi auch plastisch macht in unserer heutigen Zeit, zeigt, dass das, was vor 800 Jahren aktuell war, heute noch genauso aktuell ist, wie es damals gewesen ist.
Und da wird es also ein buntes Treiben rund um die Barfüßerkirche geben. Also der Innenraum ist, glaube ich, noch immer Baustelle. Das heißt also, Stände werden sich draußen vor und um die Kirche herum befinden.
Es wird um die Kirche herum Stände geben. Da wird fair gehandelte Lebensmittel angeboten, Artikel, die man erwerben kann, um sie zu Weihnachten zu verschenken. Ein ganzes Spektrum, aber eben mit einer anderen Ausrichtung als der große Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz, eben mit dieser Ausrichtung auf fair, umweltfreundlich.
Also eine ganz schöne Herausforderung. Jetzt in Konkurrenz zu dem, oder in Partnerschaft will ich mal sagen, Konkurrenz, vielleicht nicht der richtige Ausdruck, zum großen Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz. Und die Erfurterinnen und Erfurter sind also da herzlich eingeladen, an diesem 5. Dezember von 10 bis 20 Uhr dort an den Veranstaltungen teilzunehmen. Es gibt also auch Diskussionsrunden zu den Themen nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen, nachhaltiger Handel und so weiter. Und da kann man sich also auch beteiligen. Was wünschen Sie sich, Herr Horn, für diesen Tag?
Ja, schönes Wetter und viele Besucher.
Also kalt kann es sein, aber trocken darf es sein. Und viele Besucher, die vielleicht auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt, vom Domplatz oder dahin einfach mal an der Barfüßerkirche vorbeischauen und dann auch Gelegenheit haben, in der Kirche sich ein bisschen oder im Chor der Kirche sich ein bisschen umzusehen und sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Herr Horn, vielleicht sagen wir noch, wenn jemand im Initiativkreis mitmachen möchte, was muss er tun, an wen muss er sich wenden?
Das Einfachste ist, ein E-Mail zu schicken an unsere Vereinsadresse post@barfüßerkirche.de, auf unsere Internetseite zu schauen www.barfüßerkirche.de, ob man das mit UE, Ü, SS oder SZ schreibt, ist egal, kommt alles bei uns an. Sie können selbstverständlich auch an jedem ersten Dienstag im Monat, außer im Januar, zu unserem Stammtisch kommen. Der findet immer um 19 Uhr im Ibis-Hotel statt. Das ist ein Vereinstreff, wo über organisatorische Fragen und auch über Inhalte unserer Arbeit gesprochen wird. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.
Herr Horn, vielen Dank für diese Information und wir sind damit schon am Ende vom Stadtgespräch und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Ihnen wünsche ich alles Gute und den Hörerinnen und Hörern eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
Radio Frei Stadtgespräch.